Teil 4, Epheserbrief. Das ist ganz wichtig, wer noch keins hat, Michael verteilt. Wir stehen in Epheser 4, ab Vers 17. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr fortan nicht wandelt, wie auch die Nationen wandeln. In Eitelkeit ihres Sinnes, verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, da sie alle Empfindung verloren, sich selbst der Ausschweifung hingegeben haben, um alle Unreinheit mit Gier auszuüben. Ihr aber habt den Christus nicht so gelernt. Wenn ihr wirklich ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie die Wahrheit in dem Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel betrifft, abgelegt habt, den alten Menschen, der nach den betrügerischen Begierden verdorben wird, aber erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und angezogen habt den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Zunächst bis dahin. Ich möchte in Erinnerung rufen, der Epheserbrief stellt uns den ewigen Ratschluss Gottes vor und seine Verwirklichung in Raum und Zeit. Ich lese nochmals auf dem Skript die Einleitung, Kurzzusammenfassung des Epheserbriefes in ein paar Sätzen. Der Epheserbrief beschreibt in den Kapiteln 1 bis 3 die einzigartige Stellung der Christen als ein neues Volk, das weder jüdisch noch heidnisch ist. Es ist vielmehr ein himmlisches Volk mit himmlischen Segnungen, im Gegensatz zu Israel als irdisches Volk Gottes mit speziell irdischen Segnungen. Es ist ein himmlisches Volk, das von Gott, und zwar von Ewigkeit her, in seinem Ratschluss eingeplant worden ist. Dieser Brief zeigt aber auch, wie dieser himmlische und hocherhabene Charakter der Erlösten, die zur Gemeinde Gottes gehören, sich in den alltäglichen Beziehungen auf Erden, in der Gemeinde, in der Gesellschaft, in der Ehe, in der Familie und in der täglichen Arbeit konkret und praktisch auswirken müssen. Das wird besonders gezeigt in den Kapiteln 4 bis 6. Die Struktur des Briefes ist also so, dass wir in den Kapiteln 1 bis 3 die Lehre haben von der himmlischen Stellung der Gemeinde und in den Kapiteln 4 bis 6 die praktischen Konsequenzen dieser Lehre. Darum beginnt Kapitel 4, Vers 1 so: Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Dieses Wort nun ist wichtig, denn das macht klar, dass das ab Kapitel 4 bis 6 Gesagte ist eine Schlussfolgerung aus der Lehre von Kapitel 1 bis 3. Und zwar, dass das jetzt praktisch umgesetzt werden muss im täglichen Leben, eben im Wandel, dass ihr würdig wandelt, eben entsprechend der Berufung Gottes, die in den Kapiteln 1 bis 3 beschrieben wird. Und darum ist das Wort Wandel ebenso wichtig in diesen Kapiteln. Schauen wir in Vers 17 wieder. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr fortan nicht wandelt, wie auch die Nationen wandeln, in Eitelkeit ihres Sinnes und so weiter. Also, unser Abschnitt betont, lebt nicht mehr so, wie das war vor eurer Bekehrung. Das geht überhaupt nicht mehr. Das ist ein No-Go. Geht nicht. Und dann Kapitel 5, da sagt der Apostel, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe. wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Und schließlich auch Vers 8, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Und dazu in Vers 15, gebt nun Acht, wie ihr sorgfältig wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise, die gelegene Zeit auskaufend, denn die Tage sind böse. Also sehen wir, wie der Wandel, die praktische Umsetzung hier in diesem zweiten Teil betont wird. Und so schauen wir uns das genauer an, dieser Abschnitt würdiger Wandel, Kapitel 4, Vers 1 bis 6, 9. Und jetzt eben sind wir bei Vers 17. Da wird erklärt, dass der Wandel der Erlösten im Kontrast, im Gegensatz steht zum Wandel vor der Bekehrung, in der Gottlosigkeit. Und es werden uns hier 8 Kennzeichen der Gottlosen, der Heiden, der Menschen im unbekehrten Zustand beschrieben. Das Denken ist hohl, inhaltslos. Er sagt, nicht wandelt, wie auch die Nationen wandeln, in Eitelkeit ihres Sinnes. Sinn bedeutet auch Denken im Griechischen. Eitel ist eben leer, inhaltslos. Das kann sich prächtig präsentieren, aber wenn man es genauer anschaut, ist es eigentlich Schall und Rauch. Zweiter Punkt, der Apostel Paulus sagt, der Verstand ist verfinstert. Verfinstert am Verstand. Die haben schon einen Verstand, aber da ist Finsternis drin. Paulus erklärt in 2. Korinther 4, dass der Satan das direkt bewirkt. Diese Finsternis im Denken. Schlagen wir auf, 2. Korinther 4, Vers 3. Wenn aber auch unser Evangelium verdeckt ist, so ist es in denen verdeckt, die verloren gehen. In denen der Gott dieser Welt, das ist der Satan, den Sinn, auch da ist das Wort Nous bedeutet Verstand. Den Sinn oder den Verstand der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums, der Herrlichkeit des Christus, der das Bild Gottes ist. Und nachher erklärt der Apostel Paulus den Zusammenhang zwischen 1. Mose 1, Vers 2, wo die Erde beschrieben wird als Tohu wa wohu, also wüst und leer, und Finsternis ist da, über der Tiefe. Da sagt nämlich der Apostel in Vers 5, denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus als Herrn, und selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn der Gott, der sprach, aus Finsternis leuchte Licht, ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Also Gott hat am ersten Schöpfungstag im Zusammenhang mit diesem Tohu wa wohu und dieser Finsternis hat er gerufen, es werde Licht. Yehi or, vayhi or. Und es war Licht. Und dieser Gott, der damals in die Finsternis sein Licht hineinleuchten ließ, sagt Paulus, das ist derselbe Gott, der auch in unsere dunklen Herzen hineingeleuchtet hat. Und so wird klar, dass der erste Schöpfungstag ein Bild ist der Bekehrung. Gott lässt sein Licht ins dunkle Herz leuchten. Weil wir eben vor der Bekehrung einen verfinsterten Verstand hatten. Natürlich kann man logisch denken, in einem gewissen Rahmen. Aber es ist ja so, das haben wir in der Schule gelernt, wenn lange verkettete Rechnungen zu lösen waren. Da kann es sein, dass man große Abschnitte alles richtig gerechnet hat und am Schluss wird das Ergebnis doch als falsch angestrichen. Warum? Weil das Endergebnis nicht stimmt. Irgendwo gibt es einen Haken. Wenn man nur eine zu multiplizierende Zahl weggelassen hat, ist alles falsch. Und so ist es auch, der umgekehrte Mensch rechnet in vielem ganz logisch, aber wenn er den wichtigsten Faktor, Gott und sein Wort weglässt, ist am Schluss die Rechnung immer falsch. Und wir können wirklich auch sagen, es ist erstaunlich, wie selbst ganz intelligente Menschen ihre Torheit ans Licht bringen. Zum Beispiel Stephen Hawking. Das ist einer der bekanntesten Physiker aktuell und einer der größten Spezialisten für die Urknalltheorie. Aber er sagt wirklich in seinem Buch, das er 2010 geschrieben hat über Urknall und Entstehung der Welt, da schreibt er, man kann es nachlesen, ganz am Schluss auf den letzten Seiten, das Universum erschafft sich selber aus dem Nichts. Ja, wie? Wie kann das Universum sich selber erschaffen? Das müsste ja also schon existiert haben, bevor es existiert. Das geht ja nicht, ja? Man kann sagen, A erschafft B. Aber man kann niemals sagen, A erschafft A. Jedes Kind merkt, das ist unlogisch. Aber das schreibt er wirklich. Wie kommt man dazu? Das ist die Antwort. Verfinstert am Verstand. Damit er Gott weglassen kann, argumentiert er plötzlich so. Ja, also, das war der zweite Punkt. Verfinstert am Verstand. Der dritte, entfremdet dem Leben Gottes. Auf dem Skript habe ich vermerkt, das göttliche Leben, das ist nicht etwas, sondern das ist der Herr Jesus. In Johannes 14, Vers 6 sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also ich bin das Leben. Jesus Christus ist das ewige Leben in Person. Und ein Mensch, der Jesus Christus nicht kennt, ist eben entfremdet dem Leben Gottes. Wie bekommt man das ewige Leben? Ganz einfach. Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Nicht haben wird. Es steht wirklich Präsenz, Gegenwartsform. Habe als gegenwärtiger Besitz. Das ist die Wiedergeburt. Ein Mensch bekehrt sich und Gott gibt ihm das Leben aus Gott. Das heißt, der Herr Jesus wird von dem Moment an sein Leben, sodass wir mit dem Paulus sagen können, Galater 2, Vers 20, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist dieses ewige Leben. Und dann der nächste Punkt, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist. Das ist nicht das Gleiche wie verfinsterter Verstand, dass man dann eben in ganz wesentlichen Punkten falsch denkt und meint zum Beispiel, ja, alles kann von selbst entstehen. Da hat man alle Logik außen vor gelassen, ja? Man lernt in der Physik zum Beispiel den ersten thermodynamischen Hauptsatz, der sagt, vereinfacht erklärt, aus nichts entsteht nichts. Und plötzlich können die Leute sagen, ja klar, das ist alles so entstanden, von selber, ohne Schöpfergott. Alles war eine Evolution. Wie? Jetzt haben wir doch das so ausführlich in der Schule gelernt, aus nichts entsteht nichts. Und jetzt sagen die, ja, selbstverständlich, geht. Nein, es geht nicht. Das ist Verfinsterung. Aber hier ist noch etwas anderes. Hier heißt es, Unwissenheit, die in ihnen ist. Sie sind völlig unwissend bezüglich der Wahrheit Gottes. Sie wissen das nicht, was Gott über sich selber geoffenbart hat. Und der nächste Punkt, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Also hier finden wir die Tatsache, dass das Herz wie Stein ist. Und darum diese oft festzustellende Empfindungslosigkeit, Unempfindlichkeit gegenüber Gottes Wort. Das ist das. Übrigens, die Ägypter, die haben in ihrer Religion gelehrt, dass es ganz wichtig ist, dass das Herz verhärtet ist. Nur so wird man gerettet. Ja, wenn man zum Beispiel nach Berlin geht, ins Pergamon-Museum, dann lohnt es sich, auch noch einen Abstecher zu machen ins Ägyptische Museum. Die haben so großartige Ausstellung und da findet man eine Abteilung speziell über das Totenbuch der Ägypter. Und da ist eines original ausgestellt. Das Totenbuch erklärt ihre Vorstellung über das Jenseits. Der Pharao stirbt. Dann kommt er ins Jenseits und zwar wird er vor den Richterthron von dem Gott Osiris gestellt. Und dann wird sein Herz gewogen. Man stellt dann dort fest, ist bildlich dargestellt, eine Waage, auf der einen Seite ein Herz, auf der anderen Seite der Waage eine Feder. Das Zeichen Feder ist in der Hieroglyphenschrift das Zeichen für Wahrheit. Jetzt wird das Herz auf Wahrheit hingeprüft. Und dann wird dort dargestellt in diesem Totenbuch, wird eben nicht nur geschrieben, sondern auch eben mit Bildern erklärt, dann wird eine Liste vorgelesen von Sünden, die der Pharao begangen habe. Und die Ägypter lehrten, jetzt ist es ganz wichtig, dass der Pharao alle Sünden abstreitet. Weil jeder Sünde sagt, nein, das habe ich nicht gemacht, nein, das habe ich nicht gemacht, das habe ich nie gemacht. Sonst geht er verloren. Und dann ist aber das Problem, die Ägypter lehrten, das Herz sagt die Wahrheit. Das Herz wird den Pharao quasi vor Gericht verklagen. Und um das zu verhindern, lehrten die Ägypter, muss man das Herz verhärten, machen wie Stein. Und das haben sie in einem speziellen Ritual mit Skarabäen, das sind so mistkäferförmige Steine, da haben sie so ein magisches Ritual gemacht an der Leiche des toten Pharao, damit sein Herz hart wird wie Stein und ja nicht gegen den Pharao aussagt. Und dann kommt die Entscheidung, also er kann ewig weiterleben. Und sonst, wenn das Herz eben aussagen kann, da findet man dargestellt ein schreckliches Ungetüm, das dann den Pharao verschlingt und dann hört das Leben auf. Die weitere Existenz nach dem Tod. Das ist dann aus. Fertig. Keine Hoffnung. Ja, und so sehen wir, in dieser Auffassung spielt die Verhärtung des Herzens eine ganz grundsätzliche Rolle, um gerettet zu werden. Jetzt müssen wir uns vor Augen halten, 2. Mose 1 bis 12. Israel in Ägypten. Und da kommen diese Plagen über Ägypten. Und wir lesen insgesamt 6-mal in diesen Kapiteln, dass der Pharao sein Herz verhärtet. Beziehungsweise einfach sein Herz verhärtete sich. Und dann beim 7. Mal heißt es, Gott verhärtete sein Herz. Von dort an konnte er nicht mehr sich bekehren. Aber Gott hat ihm 2-mal, 3-mal eine Chance gegeben, sich zu bekehren. Aber er hat sein Herz verhärtet. Und dadurch ist er schließlich ins Unglück gefallen und kam im Roten Meer um. So wie das steht in Sprüche, schlage auf. Sprüche 28, Vers 13 und 14. Wer seine Übertretungen verbirgt, wird kein Gelingen haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit erlangen. Glückselig der Mensch, der sich beständig fürchtet, also der beständig Gottesfurcht hat, Ehrfurcht vor Gott. Wer aber sein Herz verhärtet, wird ins Unglück fallen. Genau das Gegenteil, wird nicht gerettet, sondern ins Unglück fallen. Und das ist so beim Pharao geschehen. Und so sehen wir, das ist ein grundsätzliches Zeichen der Menschen vor der Bekehrung wegen der Verhärtung ihres Herzens. Und dann der nächste Punkt hier im Epheserbrief ist, da sie alle Empfindung verloren, sich selbst der Ausschweifung hingegeben haben, um alle Unreinheit mit Gier auszuüben. Also, sie haben menschliche Empfindungen verloren. Sünde kann natürliche Gefühle und Empfindungen, Wahrnehmung, die der Mensch natürlicherweise hat, die Sünde kann das kaputt machen und abstumpfen. Und dann, Punkt 7, sie geben sich der Unmoral hin. Und achtens, die Unreinheit üben sie mit Gier aus. Und nun, das alles steht im Zusammenhang mit dem Befehl in Vers 17, dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr fortan nicht wandelt, wie auch die Nationen wandeln. Das sind alles Punkte, die haben in unserem Leben als Christen nichts mehr zu suchen. Vers 20. Da wird erläutert, der Messias ist ganz anders als das, was man im Heidentum findet. Und wenn ich sage Heidentum, meint das eben das Leben eben als Mensch vor der Bekehrung, ein Leben abgetrennt von dem Wort Gottes, von Gott, von dem Messias. Darum sagt er, ihr aber habt den Christus nicht so gelernt. Der Messias, Christus bedeutet ja Messias, muss man immer wieder zurück übersetzen, dann merkt man, das ist kein Familienname, sondern es ist ein Titel des Herrn Jesus. Vers 21. Das ist jedem klar, der wirklich in der Lehre von Jesus Christus unterwiesen ist. Wenn ihr wirklich ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid. Wie die Wahrheit in dem Jesus ist. Und nun Vers 22, da wird von dem alten Menschen gesprochen. Was ist das, der alte Mensch? Das ist manchmal so schwierig, denn wir finden auch Ausdrücke wie das Fleisch oder die Sünde in uns. Und es ist so, dass man oft diese Ausdrücke miteinander verwechselt. Also ein bisschen christliches Vokabular, biblisches Vokabular. Der alte Mensch, dieser Ausdruck meint den Zustand vor der Bekehrung. Und die Bibel lehrt, mit der Bekehrung legt man den alten Menschen wie ein Kleid ab. Darum steht hier, dass ihr, was den früheren Lebenswandel betrifft, also vor der Bekehrung, abgelegt habt, den alten Menschen. Also, wir haben als Bekehrte den alten Menschen nicht mehr. Aber es ist etwas anderes. In Römer 7 lernen wir, dass wir die Sünde in uns immer noch haben. Und auch das Fleisch. Das ist also nicht das Gleiche. Der alte Mensch ist einfach das alte Leben von früher. Legt man ab bei der Bekehrung wie ein Kleid und zieht den neuen Menschen an. Wie ein Kleid. Also ich lese, dass ihr, was den früheren Lebenswandel betrifft, abgelegt habt, den alten Menschen, der nach den betrügerischen Begierden verdorben wird, aber erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung oder eures Denkens und angezogen habt den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also mit der Bekehrung zieht man gewissermaßen den neuen Menschen an. Aber was ist die Sünde in uns? Schauen wir mal in Römer 7. Da spricht der Apostel Paulus über Erfahrungen nach seiner Bekehrung. Da hat er plötzlich gemerkt, mit der Bekehrung sind nicht alle Probleme in uns gelöst. Römer 7, Vers 14, da sagt er: Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, erkenne oder anerkenne ich nicht. Denn nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es recht ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen dessen, was recht ist, finde ich nicht. Da sagt er klar, die in mir wohnende Sünde. Ich erkläre. Der Ausdruck die Sünde in der Einzahl bezeichnet im Römerbrief ab Kapitel 5, Vers 12 die verdorbene menschliche Natur, die wir von Adam geerbt haben. Mit seinem Fall kam die Sünde in die Welt. Und sie ist durch alle Generationen hindurch weiter vererbt worden. Darum steht in 1. Mose 5, dass Adam seinen Sohn Seth zeugte in seinem Bild. Adam wurde erschaffen im Bild Gottes. 1. Mose 1, Vers 27. Aber dann ist er gefallen und er zeugt einen Sohn nach dem Fall, von dem es heißt, er zeugt ihn in seinem Bild. Das heißt, als Sünder. Und so geht das von Generation zu Generation weiter. Und darum sagt auch Paulus, König David in Psalm 51, meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. Diese sündige Natur ist gewissermaßen eine böse Natur in uns, die uns drängt, Sünden in der Mehrzahl zu tun. Also das ist der schlechte Baum oder die schlechte Wurzel. Und die führt uns dazu, dass wir Früchte bringen, nämlich Sünden. Das ist ganz wichtig im Römerbrief zu unterscheiden, Sünden in der Mehrzahl und die Sünde als die sündige Natur. Und diese böse, sündige Natur wird auch genannt das Fleisch. Das sind jetzt Synonyme, also gleichbedeutende Ausdrücke. Aber eben nicht der alte Mensch. Und oftmals wird eben der Ausdruck der alte Mensch verwendet für die in uns wohnende Sünde. Aber da müssen wir sagen, nein, das haben wir abgelegt mit der Bekehrung. Wir haben einen neuen Menschen angezogen. Aber die Sünde in uns, die haben wir auch nach der Bekehrung noch. Und das hat dem Apostel Paulus so Mühe gemacht in Römer 7. Und da hat er immer auf sich geschaut und wieder versagt. Und er möchte eigentlich gar nicht. Aber es ist so eine Kraft in uns. Ich lese mal unnatürlich in Römer 7. Und da merkt man, wo das Problem ist. Immer geht es um einen selbst. 7, Vers 14b. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, anerkenne ich nicht. Denn nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es recht ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen dessen, was recht ist, finde ich nicht. Und so geht's weiter. Und dann ganz am Schluss des Kapitels sagt er, ich, elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Und dann kommt die Blickrichtung, die verändert wird. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und dann kommt Kapitel 8, wo die Reichtümer des Glaubens gezeigt werden, wo der Gläubige beginnt, von sich wegzuschauen auf den Herrn Jesus und auf das, was er vollbracht hat. Und so entsteht die praktische Befreiung im Christenleben. Also, wir haben diese sündige Natur immer noch in uns, aber gerade Römer 6, Kapitel zuvor, erklärt, dass der Erlöste dieser Natur nicht mehr gehorchen muss, weil der Herr uns frei gemacht hat. Aber wir müssen uns jeden Tag neu entscheiden, ob wir der Sünde in uns gehorchen oder ob wir dem neuen Leben, Christus, eben das Leben Gottes, ob wir in dieser Kraft vorangehen. Und am besten macht man das so, wie wenn man einen Hund und einen Adler zusammenbindet. Der Adler will nach oben ziehen und der Hund nach unten. Wie kann man machen, dass der Adler wegfliegt und nicht einfach durch den Hund unten gehalten wird? Ganz einfach. Gib dem Adler jeden Tag zu essen und dem Hund gib nichts. Ja, und da kommt es natürlich drauf an. Was schaut man für Filme? Was schaut man was liest man für Bücher? Womit beschäftigt man sich? Was hört man für Musik? Und. Mit welchen Leuten ist man zusammen? Welche Themen interessieren uns? Ja, gut, da kommt es dann raus, ob man eben dem Fleisch Vorsorge leistet für das Fleisch, wie das steht in Römer 13 am Schluss. Das war übrigens eine ganz wichtige Stelle für Augustinus, der ein sehr übles, altes Leben geführt hatte, um sich zu bekehren. Er hat einen Römerbrief gelesen und dann hat er sich entdeckt. Und da steht in Römer 13,13, lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzuchthandlungen und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an, und jetzt kommt's, und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch zur Befriedigung seiner Begierden. Also man kann Vorsorge leisten für das Fleisch und damit kann man eben diese Neigung in uns zum Bösen, die ist einfach da und das spüren wir jeden Tag, das ist normal. Aber die Frage ist, was wir damit machen. Das ist der Punkt, ob wir diesen Gedanken nachhängen, wenn sie kommen, oder ob wir sie einfach ignorieren und nicht darauf eingehen. Und darum sagt Paulus in Römer 6, haltet euch der Sünde für tot. Also reagiert nicht. Die Sünde, die Versuchung ist schon da, jeden Tag. Aber wenn man nicht darauf reagiert, eben sich tot hält in Bezug auf die Sünde, dann passiert nichts. Was geschieht, wenn man eine Whiskyflasche und noch einiges dazu aufs Grab eines Alkoholikers legt? Es geschieht nichts. Er ist tot für die Versuchung. Die Versuchung ist da, aber das nützt gar nichts. Und so ist das eben auch für den Gläubigen. Indem wir uns bewusst sind, wir haben das alte Leben abgelegt, den alten Menschen, den neuen angezogen, dann wollen wir auch nicht mehr eben für die Sünde leben. Die Sünde, so heißt diese Natur, weil sie nichts anderes produzieren kann als Sünden. Da hat sie schlicht den Namen, die Sünde. Warum heißt sie auch das Fleisch? Ja, im Alten Testament ist ja das Fleisch zunächst eine Bezeichnung überhaupt für die Menschen, die eben einen Körper haben. Aber der ist von Gott. Am Körper ist nichts Negatives. Das ist Gottes Schöpfung. Und darum haben wir auch vor dem Körper eine Hochachtung, pflegen ihn, achten ihn, ernähren ihn korrekt. Also sollte so sein. Und schauen, dass wir korrekt genug schlafen und so weiter. Das ist eine Pflicht gegenüber dem Körper als Gabe Gottes. Es ist aber so, die Sünde kann nichts bewirken ohne unseren Körper. Um zu stehlen, braucht die Sünde unsere Hände. Und um an einen falschen Ort zu gehen, braucht die Sünde unsere Füße. Und um Übles zu denken und auszuhecken, braucht sie unser Gehirn. Ja, und Darum, weil die Sünde eben nichts tun kann, außer über unseren Körper, wird sie auch genannt das Fleisch. Aber das darf man ja nicht falsch verstehen und denken, wenn da vom Fleisch die Rede ist, im negativen Sinn, im Neuen Testament sei der Körper des Menschen gemeint, der negativ ist. Der ist nicht negativ. Aber eben diese böse Natur, die unseren Körper missbrauchen will, ja, die ist nur negativ. Also hier geht es um den alten Menschen und den neuen Menschen. Und da sehen wir, da ist ein Prozess. Vers 23, aber erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung. Das ist die Schule Gottes. Wir werden ständig erneuert, sodass sich eben das neue Leben, der neue Mensch, immer mehr in unserem Leben, auch im Alltag, zeigt. Und dann kommt die Weiterführung in Vers 25. Was sind die Auswirkungen, dass wir den neuen Menschen angezogen haben? Das bedeutet, wir sind eine neue Schöpfung geworden. Nach 2. Korinther 5, Vers 17. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. So steht es übrigens im Mehrheitstext. Der Neste Alland Minderheitstext hat nur Neues ist geworden. Poh, das ist viel zu wenig. Denn der Mehrheitstext, also die Masse der griechischen Handschriften, bezeugt, alles ist neu geworden. Und jetzt Vers 25 zeigt, die Auswirkung der Bekehrung ist völliger Bruch mit Lüge. Vers 25, deshalb, da ihr die Lüge abgelegt habt, redet Wahrheit jeder mit seinem Nächsten. Also hier wird klar gemacht, Lügen ist für einen Christen keine Option. Das ist ein No-Go. Und wenn man sieht, oh, aber da habe ich ein Problem, dann muss man sehen, da muss man wirklich einen ganz bewussten Bruch vollziehen. Das ist eine Entscheidung. Das ist keine Möglichkeit. Deshalb, da ihr die Lüge abgelegt habt. Und dann wird zitiert aus Sacharja 8, Vers 16. Redet Wahrheit jeder mit seinem Nächsten. Alttestamentlich abgestützt. Und dann Begründung, denn wir sind Glieder voneinander. Ja, wir haben in Epheser 3 das Geheimnis des Christus, dieses einen Leibes, bestehend aus Gläubigen, Juden und Heiden, gesehen. Dieses Geheimnis von Ewigkeit hier. Die Gläubigen so eng verbunden wie Glieder eines Körpers. Und dann geht das einfach nicht, dass man Geschwister irgendwie anlügt. Denn wir sind Glieder voneinander. Und dann kommt ein Befehl. Zürnt. Und oder aber kann man auch übersetzen, sündigt nicht. Wie? Das ist ein Befehl. Zürnt. Also, seid zornig. Jetzt haben wir doch gedacht, Zorn ist immer schlecht. Nein, hier gibt es einen Befehl, wir sollen zornig sein. Das ist ein Zitat aus Psalm 4, Vers 5. Zürnt, aber sündigt nicht. Das macht schon klar, dass es hier ein Befehl ist zum gottgemäßen Zorn. In Markus 3, Vers 5 haben wir ein Beispiel des Sohnes Gottes. Markus 3, schlage auf. Vers 6, der Herr Jesus heilt einen Menschen in der Synagoge und er stellt den Pharisäern eine Frage, die sie ihm nicht beantworten, weil sie die Frage nicht beantworten können und nicht wollen. Und dann heißt es, und er blickt auf sie umher mit Zorn, betrübt über die Verstockung ihres Herzens und spricht zu den Menschen, also jetzt kommt die Heilung, vorher hat er sie angekündigt, strecke deine Hand aus, und er streckte sie aus und seine Hand wurde wiederhergestellt. Und die Pharisäer gingen alsbald hinaus und hielten mit den Herodionern Rat wider ihn, wie sie ihn umbrächten. Der Herr Jesus ist zornig über diese bewusste Ablehnung der Wahrheit. Und wir haben ein anderes Beispiel von einem gottgemäßen Zorn, das ist 2. Mose 32, Vers 19. Mose kommt vom Berg runter mit den Tafeln des Gesetzes und sieht Israel, dass noch bevor sie die 10 Gebote bekommen hatten, das hatten sie nur mündlich vorgestellt bekommen, von Gott direkt vom Berg. Und jetzt kommt er mit den Tafeln und sie haben bereits die ersten 2 Gebote. Keine anderen Götter und keine Götzenbilder verehren, gebrochen. Und er, im Zorn schmettert er die Tafeln zu Boden. Aber das war ein gottgemäßer Zorn über das Böse. Nun müssen wir unterscheiden, es gibt einen heiligen Zorn, aber das ist nicht das gleiche wie unser Zorn. Oder hier, euer Zorn. Ich lese weiter. Zürnt, aber sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Das ist etwas anderes. Unser Zorn, das ist eben ungerechtfertigter Zorn, der nicht heilig ist, sondern unheilig. Und darum werden, das hätte ich fast gesagt, wir Männer, aber natürlich auch die Frauen, gewarnt in Jakobus 1. Das müssen wir aufschlagen. Das müssen sich alle, aber Männer ganz besonders, immer wieder vor Augen halten. Ja, Jakobus 1, danke, Vers 20, ich lese von Vers 19, daher, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Und dann wird hinzugefügt, denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Das ist immer schädlich, es ist immer zum Schlechten. Unser eigener Zorn. Und es ist so leicht, dass man seinen eigenen Zorn als göttlichen Zorn ausgibt. Und da muss man mit sich selber hart sein im Urteil. Aber eben, wenn wir wirklich gefühlsmäßig das empfinden, wenn zum Beispiel Menschen die Person des Herrn Jesus Christus angreifen, ja, dann ist es das, dieses Zürnt. Aber gleich wie gesagt, aber sündigt nicht. Denn so schnell könnte sogar etwas, was gut gemeint ist, eben doch zu einem fleischlichen Zorn führen. Und immer, wenn der Mensch irgendwie die Kontrolle verliert, ist es niemals Gottes Zorn. Der Heilige Geist führt uns immer zu Selbstbeherrschung. Darum wird der Heilige Geist in 2. Timotheus 1, Vers 7 genannt, der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wobei Besonnenheit bedeutet auch Selbstbeherrschung. Der Heilige Geist hilft uns immer, uns zu beherrschen und auch in unseren Emotionen. Zürnt, aber sündigt nicht. Und dann eben diese wichtige Ermahnung, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Also nicht warten, mit etwas in Ordnung bringen. Das ist ein wichtiger Vers für Ehepaare, aber nicht nur. Dass man die Probleme vor Sonnenuntergang löst. Und dann wird gleich hinzugefügt, und gebt nicht Raum dem Teufel. Das heißt also, gerade über diese Schiene ist die Gefahr besonders groß, dass man dem Teufel quasi irgendwie Zutritt gibt. Und das ist schon erstaunlich, dieser Vers. Denn der Epheserbrief ist ja ganz klar an Wiedergeborene gerichtet. Epheser 1,1, Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen, den Heiligen und Treuen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Und da sagt er, den wahren Gläubigen, gebet keinen Raum dem Teufel. Und das zeigt eben, dass auch ein Gläubiger dem Feind Raum geben kann. In diesem Zusammenhang können wir auch denken an Apostelgeschichte 5, Ananias und Sapphira. Und der Apostel Paulus, der Apostel Petrus sagt zu Ananias: Ananias, warum hat der Satan dann dein Herz erfüllt? Also ist es möglich. Und denken wir an Matthäus 16, nachdem Petrus dieses wunderbare Bekenntnis abgelegt hat auf die Frage hin: Wer saget ihr, dass ich der Sohn des Menschen sei? Da sagt Petrus: Du bist der Christus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes.
Es ist nicht das. Es ist das. Hallo, bitte.
Danke. Ja, wie gut, dass man Techniker hat, die was verstehen von der Sache. Also, Petrus legt dieses Bekenntnis ab: Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und der Herr Jesus erklärt: Das hat dir nicht Fleisch und Blut, also nicht, das haben nicht Menschen dir beigebracht, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Und gleich darauf spricht der Herr über seine kommenden Leiden und Petrus sagt: Herr, dies widerfahre dir nicht. Und der Herr reagiert: Geh hinter mich, Satan! Ein wahrer Gläubiger. Petrus war ein wahrer Gläubiger, aber wir sehen den Einfluss vom Vater im Himmel und im gleichen Kapitel der Einfluss des Teufels in seinem Leben. Und so ist es möglich, dass es eben Vermischung gibt, auch bei einem Kind Gottes. Und das ist auch wichtig im Zusammenhang mit 2. Korinther 11, wo der Apostel Paulus sagt, dass wir mit einem fremden Geist nichts zu tun haben sollen. In 2. Korinther 11 spricht er über die Gefahr von Verführern, die zur Gemeinde kommen. Und da sagt er in Vers 4: Denn wenn der kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertraget ihr es gut. Drei Gefahren: ein anderer Jesus, ein anderer Geist und ein anderes Evangelium. Und gerade im Zusammenhang mit dem Problem der charismatischen Bewegung ist das Thema ein anderer Geist sehr, sehr bedeutsam. Da werden Hände aufgelegt und plötzlich spricht jemand in Zungen und er versteht es gar nicht, hat also nicht das biblische Sprachenreden, wo einer die Sprache beherrschte und wusste genau, was er sagte. Die verstehen nichts, aber die reden in Zungen. Da haben wir das Problem mit einem anderen Geist. Und hier wird gewarnt, eben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, so ertragt ihr es gut. Und er spricht zu wahren Gläubigen. Und darum ist es ganz wichtig, dass man eben hier auch ganz klare Grenzen setzt. Und wenn man in diesen Dingen schuldig geworden ist, zum Beispiel auch durch den Toronto-Segen hinten hinausgefallen ist und so weiter, das ist nie der Heilige Geist. Denn der Heilige Geist ist ein Geist der Besonnenheit, der Selbstbeherrschung. Aber das kennen wir von den unreinen Geistern in Afrika und so, in den Stammesgemeinschaften, das unkontrollierte Umfallen. Ich habe das auch schon erlebt. Also nicht an mir, sondern in Indien, da war ich zum Predigen in einem Stamm eingeladen und plötzlich kam so ein anderer Geist über eine Frau im Publikum. Die hat sich da gewunden, also schrecklich anzusehen. Und dann hat sie geheult, als sie dann wieder zu sich kam. Ja, also das ist nicht der Heilige Geist, aber wenn eben so etwas geschehen ist, muss man das einfach als Sünde erkennen, bekennen dem Herrn und auch die Reinigung in Anspruch nehmen. Aber es ist ein Befehl für uns alle: Gebet keinen Raum dem Teufel. Vers 28. Eine weitere Auswirkung der Bekehrung: völliger Bruch mit Diebstahl. Ist auch ein No-Go. Und Diebstahl gibt es übrigens auch ganz schnell auf dem Internet, wenn man Urheberrechte nicht beachtet. Ja, da beschneidet man das Eigentum von anderen. Und auch da muss man sich eben gut bedenken, Vers 28, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite viel mehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er den Bedürftigen etwas zu geben habe. Sehen wir, wie das Neue Testament über die 10 Gebote hinausgeht. In den 10 Geboten heißt es, du sollst nicht stehlen. Und hier heißt es, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Aber er soll vielmehr jetzt arbeiten, damit er den, der es braucht, und da, wo es richtig ist, dass er da etwas geben kann. Das ist das Gegenteil von stehlen. Und dann heißt es weiter, Vers 29, eine weitere Auswirkung der Bekehrung, völliger Bruch mit dummem Geschwätz. Kein faules Wort gehe aus eurem Mund hervor. Das ist ein Befehl. Aber dann der Kontrast, sondern was irgend gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade darreiche. Faul, das Wort bedeutet auch verdorben oder hässlich. Ja, da wird durch die Bekehrung auch das Vokabular verändert. Und das habe ich auch schon gesehen bei einem Amerikaner, der dann ziemlich bekannt geworden ist durch Bücher. Der hat in seinem Zeugnis ganz klar gesagt, dass er nach seiner Bekehrung ging er in Sprachkurs, um richtiges Englisch zu lernen. Ja, der hat so übel gesprochen. Und er hat nochmals, als Amerikaner, nochmals richtig Englisch gelernt als Christ. Kein faules Wort gehe aus eurem Mund hervor. Dieses Thema wird dann in Kapitel 5 noch weiter ausgeführt. Wir gehen gleich weiter zu Vers 30. Da lernen wir Sünde. Also grundsätzlich all das, was wir jetzt gerade vorhin gelesen haben und noch mehr, betrübt den Heiligen Geist. Das ist ein Befehl. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, durch den ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Also das fasst all diese Befehle, die wir hatten, zusammen. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn, gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Kein faules Wort gehe aus eurem Mund und so weiter und so fort. Ganz allgemein, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. Also der Heilige Geist wird betrübt. Das finden wir schon alttestamentlich. In Jesaja 63, Vers 10. Das ist ein Rückbezug auf Jesaja. Der Heilige Geist wird durch Sünde betrübt. Er geht nicht weg. In Epheser 1, Vers 13 hat der Apostel Paulus gelehrt, mit der Bekehrung kommt die Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Das hatten wir damals gesehen. Indem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Und jetzt wird hier gesagt, betrübt nicht den Heiligen Geist, durch den ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Das heißt, die Gabe des Heiligen Geistes bei der Wiedergeburt, da bekommen wir das Leben aus Gott, das ewige Leben, das ist der Herr Jesus, Christus lebt in mir, und zusätzlich den Heiligen Geist. Das ist also nicht dasselbe. Das neue Leben ist Christus in uns. Und dazu bekommen wir auch den Heiligen Geist. Und er ist das Siegel. Und hier wird gesagt, das Siegel auf den Tag der Erlösung. Bedeutet, dass wir versiegelt sind bis zur Entrückung. Wenn der Herr kommt, um uns aus dieser Welt herauszunehmen. In die himmlische Herrlichkeit. Und so ist eben die Gabe des Heiligen Geistes bei der Bekehrung und Wiedergeburt eine Garantie, dass wir den Tag der Erlösung erleben. Und warum ein Siegel? Um uns zu zeigen, ein Siegel Gottes kann niemand lösen. In Offenbarung 5, dort haben wir ein Buch mit 7 Siegeln von Gott. Und da wird gefragt, wer kann dieses Buch öffnen? Es wird niemand gefunden, weder im Himmel noch auf der Erde, der das tun könnte. Nur einer, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Aber wenn einer sagt, ja gut, also zu behaupten, ein Wiedergeborener könne nicht mehr verloren gehen, das geht natürlich nicht. Du kannst ja selber dich wieder herauslösen. Ja, aber dann könnte man das Siegel Gottes brechen. Und das kann keiner. Es gibt keinen im Himmel und auf der Erde, der das tun könnte. Jesus Christus allein kann ein Siegel Gottes brechen, aber er tut es nicht. Darum sagt er in Johannes 10, Vers 27, ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren. Ume ist doppelt nein, nein, nicht, nicht. Ja? Nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Und danach wird noch gesagt, und niemand wird sie aus der Hand meines Vaters rauben. Also er garantiert, dass er das Siegel nicht bricht. Und das gibt diese Ruhe und Sicherheit für den Erlösten, versiegelt auf den Tag der Erlösung. Und dann kommt die Frage, ja, dann kann ja einer einfach so leben, wie er will. Wie? Wenn einer so fragt, dann muss man sie echt fragen, ob der überhaupt wiedergeboren ist. Ein Wiedergeborener spricht doch nicht so, sondern wenn er sündigt. Ich war 1. Johannes 2, Vers 1 sagt, Kinder, ich schreibe euch dieses, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten, und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Also, wenn jemand gesündigt hat, natürlich sündigen Kinder Gottes. Aber um es krass auszudrücken, früher war es fahrplanmäßig. Ja, wir haben die 8 Punkte gesehen ab Vers 17. Das war fahrplanmäßig, sündigen. Und heute als Kinder Gottes müssen wir sagen, jedes Mal ist es ein Zugunglück. Na gut, sagt einer, aber bei mir sind viele Zugunglücke geschehen. Ja, aber auch wenn mehrmals am Tag ein Zugunglück geschieht, ist es ein Zugunglück, ja? Aber so ist das beim Gläubigen. Und wenn ein Gläubiger, der wiedergeboren ist, sündigt, dann wird er unglücklich. Da kann er nicht einfach so gleich weitermachen. Die Welt schon, die können da lustig und fröhlich und feuchtfröhlich und was auch immer sein, aber der Gläubige nicht. Es wird, das Herz wird traurig und man wird erst wieder glücklich, wenn es wieder zurechtkommt, wenn es wieder klarkommt. Und darum, wenn der Heilige Geist betrübt wird, betrübt der Heilige Geist eben auch uns. Und das ist eine Auswirkung der Wiedergeburt, dass man unglücklich wird, wenn man sündigt. Aber wenn man jemanden erlebt, der sagt, ja, ich bin auch wiedergeboren und er lebt in der Sünde und man sieht nicht, dass der wirklich unglücklich ist, dann ist die Frage sehr berechtigt, ob der überhaupt wiedergeboren ist. Vers 31, 6 Dinge werden hier aufgezählt, die den Heiligen Geist betrüben. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn. Der Unterschied zwischen Wut und Zorn ist, Wut ist noch blinder als Zorn und auch unkontrollierter als Zorn. Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Und dann sofort auch der Kontrast dazu. Seid aber zueinander gütig, mitleidig, einander vergebend, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Merken wir, wie viele Befehlsformen allein in diesen wenigen Versen zu finden sind. Und jede Befehlsform ist ein Gebot Gottes. Und da gibt es doch tatsächlich Leute, die sagen, Christentum hat nichts zu tun mit Geboten. Das geht überhaupt nicht. Ich war, im Judentum ist man sehr stolz. Wir haben 613 Mitzvot, Gebote. Ja? Und jeder eifrige Jude würde sagen, bin ich froh, also Jude, ich sage nicht Jüdin, jeder Jude würde als Eiferer sagen, ich bin froh, dass ich keine Frau bin. Warum? Weil es für Männer mehr Mitzvot in der Tora gibt als für Frauen. Ja, zum Beispiel das Gebot, alle Männer müssen dreimal im Jahr nach Jerusalem gehen. An Pessach, Shavuot, Pfingsten und Sukkot, Laubhütten. Das ist nur vorgeschrieben, alles Männliche. Die Frauen eben aus Rücksicht auf die kleinen Kinder, dass sie diese Reise nicht machen können, die dürfen natürlich jedes Mal mitgehen. Klar, es war ja immer ein Erlebnis, wenn die ganze Familie für Pessach nach Jerusalem ging. Aber eben aus Rücksicht, dass sie eben noch andere Pflichten hat, ist das nicht ein Gebot. Und so gibt es insgesamt für Männer mehr. Und da sagt einer im Talmud, bin ich froh, dass ich keine Frau bin, denn dann kann ich noch besser zeigen, wie ich Gott liebe. Weil ich mehr Gebote habe als eine Frau. Ja, als sehr pointiert ausgedrückt. Und darum werden dann solche Aussprüche von Gottlosen gerne genommen, um gegen Juden zu sprechen. Muss man sagen, die verstehen einfach nicht, wie da argumentiert wird. Aber das ist ein anderes Thema. Gut, und das ist der Talmud, das ist nicht die Bibel, ja, bitte. Aber ich sage nur, die sind stolz auf 613 Gebote, aber wir haben im Neuen Testament viel mehr. Wenn man einmal alle diese Gebote zusammenzählt, Befehle im Neuen Testament, ich meine, allein schon, ich habe mal ausgezählt, 1. Timotheusbrief, ist ja kurz, 6 Kapitel, über 30 Befehle. 2. Timotheus, auch sehr kurz, noch kürzer, nur 4 Kapitel, über 30 Befehle. Titusbrief, sehr kurz, 3 Kapitel, 30 Befehle, circa. Also da haben wir schon über 90 Gebote. Jetzt gehen wir aber zum Römerbrief. 1. Korinther, 2. Korinther, Galater, Epheser und so weiter. Ja, wir kommen auf viel mehr als 600 Gebote. Und der Herr Jesus sagt in Johannes 14, eben im Blick auf diese Gebote, die er gegeben hat. Das sind nicht die Gebote der Tora, denn die Gemeinde steht nicht unter dem Bund vom Sinai, ja? Sondern unter den Geboten des Herrn Jesus Christus. In Johannes 14 sagt er, Vers 15, wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote. Und dann Vers 21, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbar machen. Vers 23, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Mein Vater wird ihn lieben und so weiter. Also, er sagt meine Gebote. Er meint jetzt nicht die Gebote der Tora. Und diese Gebote im Neuen Testament, die werden im Galaterbrief, gerade in dem Brief, in dem erklärt wird, dass die Gläubigen aus den Heidenvölkern sich nicht unter die Tora, unter den Bund vom Sinai stellen dürfen, wird gesagt, traget, einer trage des anderen Lasten. Kapitel 6. Und also erfüllet das Gesetz des Christus. Gesetz des Christus, auf Hebräisch zurück übersetzt, das ist Torato, Shel Mashiach. Ja, das kennen wir aus der rabbinischen Literatur. Aus dem Midrash Kohelet, einem berühmten Kommentar über das Buch Prediger, dort steht, die Tora, die wir in der heutigen Zeit lernen, kann man nicht vergleichen mit der Tora des Messias. Das heißt, man erwartete, wenn der Messias kommt, wird er neue Gebote bringen, die höher sind als die Gebote im Zusammenhang mit dem Bund vom Sinai, den Gott mit Israel geschlossen hat. Und das sind eben die neutestamentlichen Gebote. Das ist das Gesetz des Messias. Und der große Unterschied ist, Schauen wir mal die Sprache an, im Gesetz des Christus, das wir hier lesen. Da heißt es, Vers 25, deshalb, da ihr die Lüge abgelegt habt, redet Wahrheit. Vers 26, zürnt und sündigt nicht. Vers 28, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite viel mehr. Es heißt nicht, ihr sollt nicht lügen, ihr sollt nicht zürnen oder du sollst nicht zürnen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht ein faules Wort reden. Merken wir, es ist eine andere Sprache. Die Sprache der Tora, du sollst, stellt dem Menschen vor, was Gottes Forderungen sind und Gott weiß, dass der nicht erneuerte Mensch die Forderungen Gottes nicht erfüllen kann. Und das Gesetz beweist ihm, dass er ein Sünder ist und den Messias braucht. Aber im Neuen Testament wird davon ausgegangen, dass wir es können, mit der Kraft des neuen Lebens und der Kraft des Heiligen Geistes, nicht aus uns. Und darum wird ganz direkt gesagt, da er die Lüge abgelegt hat, redet Wahrheit. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern wirke das Gute. Betrübet nicht den Heiligen Geist. Alle Bitterkeit, Wut und so weiter sei von euch weggetan. Direkte Befehle an das neue Leben, an die Kinder Gottes. Und da sehen wir, es gibt nicht diese Beliebigkeit des Christentums, wie viele das uns vormachen. Aber es gibt auch nicht dieses krampfhafte etwas tun wollen, was wir doch nicht können, wie unter dem Gesetz, sondern es gibt diese Freudigkeit der Nachfolge mit der Hilfe des Herrn, diese Dinge umzusetzen. Und wenn es eben nicht so gegangen ist, dann auch eben miteinander so umzugehen, wie Vers 32 sagt, seid aber zueinander gütig, mitleidig, einander vergebend, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. In dieser Atmosphäre der gegenseitigen Vergebung. Das ist die Atmosphäre des himmlischen Volkes Gottes. Und dann haben wir in Vers 32 also drei positive Kontraste zu Vers 31. Und so kommen wir bereits zu Kapitel 5. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus, der Messias, uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Auch wieder ein Gebot des Gesetzes des Christus. Seid Nachahmer Gottes. Also dadurch, dass wir Gott kennen dürfen, so wie er uns in sein Wort, und jetzt haben wir das ganze Wort, das Alte und das Neue Testament ist das vollständige Wort. Wir dürfen also eine Kenntnis von Gott haben, wie das im Alten Testament so nicht möglich war. Und wir dürfen uns an dem Wesen Gottes orientieren. Das ist ja auch nur als Beispiel etwas sehr Schönes, wenn man Vater wird. Dann lernt man enorm viel mit den Kindern. Und zwar, weil wir dann sehen, wie ist Gott der Vater in der Bibel? Man kann für die Erziehung der Kinder so viel lernen, wenn man sich orientiert, wie wird Gott der Vater in der Bibel beschrieben. Nicht wahr? Es gibt manche, die sprechen von einem Gottesbild, dass wir ein gutes haben oder ein schlechtes Gottesbild. Der Ausdruck ist total unbiblisch. Nicht wahr? Wenn ich denke an das zweite Gebot der Tora, du sollst dir kein Bildnis machen. Und dann sprechen wir vom Gottesbild. Ja? Natürlich meinen die ja nicht das, ein Götzenbild. Aber der Ausdruck kann wirklich in eine falsche Richtung im Denken führen. Nein, Gott wird uns beschrieben, offenbart in seinem Wort. Und all diese Beschreibungen und auch die Namen Gottes, diese Hunderten von Namen Gottes, die zeigen uns, wie Gott ist. Und eben das Wort Gottes zeigt uns, wie Gott handelt. Und das sollen wir eben als Maßstab nehmen. Seid nun Nachahmer Gottes, als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Und das ist ebenso wichtig. Hier wird nicht etwas gefordert und dass wir etwas werden sollen, langsam. Sondern wie gesagt, seid Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Also wir tun das im Bewusstsein, wir sind Kinder Gottes. Eine unfassliche Stellung. Und ja, und diese Würde verpflichtet. Das ist dieses Sprichwort, Noblesse oblige, Würde verpflichtet. Weil wir wissen, wir sind Kinder Gottes, sollen wir Nachahmer, sollen wir eben Nachahmer Gottes sein. Und das ist etwas ganz anderes als unter dem Gesetz, wo man einfach versucht, etwas zu werden, was man gar nicht ist. Ja? Ein Sünder versucht, ein Gerechter zu werden. Aber jetzt, wo wir gerechtfertigt sind aus Glauben und im Neuen Testament Gerechte genannt werden, Kinder Gottes, Erlöste und so weiter, das gibt uns eben Mut, das auch umzusetzen. Und das ist ja eine ganz entscheidende Erfahrung. Wann sind Kinder fähig, Dinge zu tun, von denen sie eigentlich gar nicht denken, dass sie das tun könnten? Ja, wenn man sie eben ermutigt und ihnen zeigt, da, natürlich geht das. Und so ist es auch bei uns, wenn wir wissen, ich bin ein Kind Gottes. Ich habe ein neues Leben. Ich muss das nicht aus mir selber produzieren. Das gibt Mut, das auch umzusetzen. Und dann sehen wir, der Messias ist für uns das Beispiel. Er hat uns völlig hingegeben und so sollen wir eben auch in dieser Art von Liebe wandeln. Gekennzeichnet von Hingabe. Und dann wird hier gesagt, er hat sich hingegeben als Darbringung und Schlachtopfer. Das sind Ausdrücke aus dem Opferdienst im Alten Testament. Gabe, das Wort bezeichnet das Speisopfer in 3. Mose 2. Und der Ausdruck Schlachtopfer ist der typische Ausdruck speziell für das Friedensopfer in 3. Mose 3. Und von dem Friedensopfer wird gesagt in 3. Mose 3, dass es Gott zu einem duftenden Wohlgeruch ist. Sehen wir diese Parallele. Und auch das Speisopfer, Gott zu einem lieblichen Geruch oder duftenden Wohlgeruch. Ich erkläre ganz kurz, das Speisopfer ist ein nichtblutiges Opfer aus Mehl. Und es wurde gemengt mit Öl, mit Olivenöl und wir finden auch die Vorschrift von Salben mit Olivenöl. Dieses Speisopfer ist ein Bild des Herrn Jesus als Mensch. In Jesaja 4, Vers 2 wird er genannt, die Frucht der Erde. Er kam als wirklicher Mensch auf diese Welt und ist so auf dieser Erde aufgewachsen. Eben wie, sagen wir, ein Weizenhalm aufwächst und Frucht bringt. Und nun, wenn man die Körner nimmt, dann könnte man immer noch denken, oh, was ist in diesen Körnern drin? Man sieht von außen nicht, ob da irgendwelche Insekten drin sind und aller möglicher Unrat. Aber wenn man das malt und alles wird deutlich, es ist alles weiß. Ja, das muss man eben beim Speisopfer so machen. Die Körner mussten gemahlen werden und musste damit eine Art Brot gemacht werden, die dann im Tempel Gott dargebracht wurden. Und so spricht das also von dem vollkommenen Leben des Herrn Jesus, das offenbar wird, wenn wir die Evangelien lesen, nichts Sündiges, nichts Dunkles in seinem Leben, alles vollkommen, alles perfekt. Und er war ja gezeugt durch den Heiligen Geist, darum gemengt mit Olivenöl und gesalbt, weil er ist der Messias, der Gesalbte. Und der Heilige Geist kam auf ihn am Jordan, um ihn zu salben für den Dienst. Und nach Sprüche 8 ist er von Ewigkeit her der Gesalbte. Ja, also das Speisopfer weist hin auf das Leben des Herrn Jesus, während dann das Schlachtopfer weist hin auf, dein, auf das Ende seines Lebens. Das Schlachtopfer war ein Opfer, das getötet wurde. Und so weist das Schlachtopfer eben hin auf das Sterben des Herrn Jesus. Und es ergänzt sich miteinander. Sein vollkommenes Leben und dann sein vollkommenes Opfer am Kreuz. Aber beides, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. So dass Gott sagen konnte vom Himmel her, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und gleich geht es weiter in Vers 3 mit dem, was schon angedeutet worden war in 4, Vers 29. Kein faules Wort gehe aus eurem Mund hervor. Hurerei aber und alle Unreinheit oder Habsucht werde nicht einmal unter euch genannt, wie es Heiligen geziemt. Auch Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzelei, die sich nicht geziemen, sondern vielmehr Danksagung. Denn dieses wisst und erkennt ihr, dass kein Hure oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Niemand verführe euch mit eitlen Worten, denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Seid nun nicht ihre Mitgenossen. In Vers 3 werden schwere Sünden aufgezählt, wie Hurerei. Porneia bezeichnet im Griechischen des Neuen Testaments jeglichen Geschlechtsverkehr außerhalb des geschützten Rahmens der Ehe. Übrigens auch Homosexualität und so weiter, alle Abarten sind zusammengefasst in dem Ausdruck Porneia. Das ist also ein ganz umfassender Ausdruck. Und da sagt der Apostel Paulus, diese Dinge sollen wir nicht einmal mit Namen nennen. Ja gut, könnte jemand sagen, ja, aber jetzt hat er es ja gerade gemacht. Ja, gemeint ist, dass das eben keine Ausdrücke sind, über die wir einfach uns so unterhalten. Wenn notwendigerweise darüber gesprochen werden muss, natürlich sprechen wir darüber, aber das gehört nicht zu unserer Unterhaltung und zu unserer Sprache. Wir wissen auch, wie oft diese Wörter Füllwörter sind in der Sprache. Und auch das Wort geil, das ist ein Füllwort, aber das fällt genau in diese Kategorie. Hurerei aber und alle Unreinheit oder Habsucht werde nicht einmal unter euch genannt, wie es Heiligen geziemt. Wenn wir uns mit diesen Dingen beschäftigen müssen, weil es notwendig ist, dann ist es etwas ganz anderes, aber nicht einfach so als Unterhaltung. Und darum auch, was wir an Büchern und Filmen lesen, wie oft spielen diese Dinge gerade eine Rolle mit einem bestimmten Unterhaltungswert. Das sind sehr klare Aussagen. Sechs Dinge werden hier erwähnt. Hurerei, Unreinheit, Habsucht und dann Vers 4, Schändlichkeit, Geschwätz, albernes Geschwätz, Witzelei. Nun kann man sagen, Vers 4 setzt klare Grenzen für das Thema Humor. Witzelei ist effektiv, der Ausdruck meint eben Witze, wo Spaß gemacht wird, gerade zum Beispiel über unreine Dinge und Unzüchtiges. Das ist auch ein No-Go. Und solche Verse können wirklich eine Hilfe sein, wenn man merkt, oh, aber das war bei mir anders, dass man da wirklich einen Bruch, eine Linie zieht. Ja, und jetzt machen wir auch eine Linie mit Pause.